Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria zu einer Sendung mit Dr. Ralf Weimann aus Rom und wir befragen ihn zu dem großen Glaubensgeheimnis der Trinität, der Dreifaltigkeit Gottes, der eine Gott in drei real voneinander unterschiedenen Personen. Wir haben auf dieses Geheimnis geschaut, eben mit Blick auf die Offenbarung. Das ist ein Geheimnis, das wir von Gott selber, um es so zu formulieren, kennen aus seiner Offenbarung. Aus dem wir uns selber sich vorstellt, uns entgegentritt, haben über einige Bilder gesprochen, mit denen man sich diesem Geheimnis annähern kann und natürlich jetzt zuletzt in die Heilige Schrift geschaut und da einige Anhaltspunkte, eben einige Aussagen, sowohl Jesu selbst als dann auch beim Apostel Paulus beispielsweise gefunden, diese Bibelstellen. Dr. Weimann, man sagt ja auch gerne, Theologie, Geschichte ist im Grunde oder sollte im Grunde die Auslegungsgeschichte der Heiligen Schrift sein. Gerade diese Schriftstellen, die wir jetzt betrachtet haben, haben durchaus für Diskussionen gesorgt, nämlich für eine Auslegungsgeschichte. Wie hatte man das zu verstehen? Die Frage, ob Sie uns da ein bisschen Einblick geben können, was da so los war in der Kirchengeschichte, ist nicht ganz fair, weil das wäre eigentlich ein eigener Vorlesungszyklus. Trotzdem, vielleicht können Sie mal so andeuten, was das jetzt bewegt hat an Debatten, an Diskussionen.
Ja, ich will es versuchen. Denn wie Sie schon selber gesagt haben, eine Antwort zu geben oder sogar eine schöpfende Antwort würde den Zeitrahmen durchaus sprengen. Dennoch lässt sich kurz die Schwierigkeit skizzieren, die bis unsere heutige Zeit anhält und gleichsam einen Spannungsbogen bildet, nicht nur allerdings im Hinblick auf die Lehre von der Dreifaltigkeit, sondern auch im Hinblick auf andere Thematiken. Die Lehre von der Dreifaltigkeit, von der heiligsten Dreifaltigkeit, übersteigt die menschliche Vernunft, das hatten wir eben schon gesehen. Sie steht aber nicht gegen die Vernunft, wohl aber geht es über die Vernunft hinaus. Und hier lässt sich analog etwas Ähnliches sagen von der Theologie des Kreuzes. Da gelten die Worte des Apostels Paulus, die er im ersten Brief an die Korinther festgehalten hat. Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten, für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es braucht also Demut, um die Geheimnisse Gottes zu verstehen und anzunehmen. Demut ist keine gespielte Frömmigkeit, sondern ein mutiges Bekenntnis, dass das, was von Gott kommt, größer ist als unsere menschliche Weisheit. Und dieser göttlichen Weisheit gilt es mehr zu gehorchen als den Menschen oder dem Zeitgeist. Auf der einen Seite übersteigt der Glaube an die Dreifaltigkeit also die Vernunft. Auf der anderen Seite geht die Kirche ganz im Gegensatz zu Martin Luther nicht von der gänzlich korrupten Vernunft aus. Das katholische Prinzip dagegen lautet Fides et Ratio, Glaube und Vernunft. Und dieser Ansatz war eines der bevorzugten Themen von Papst Benedikt XVI. Der Glaube braucht ein Korrektiv, sonst kann er blind oder gar fanatisch werden. Umgekehrt braucht auch die Vernunft ein Korrektiv durch den Glauben, sonst läuft sie Gefahr, sich absolut zu setzen. Eine blinde Vernunft sowie ein blinder Glaube können nicht den Weg weisen. Denn, so sagt es die Schrift, wenn ein Blinder einen Blinden führt, werden beide in eine Grube fallen. Jedoch ist es immer schwierig, das richtige Gleichgewicht zwischen beiden zu finden. Das Gesagte lässt sich auch auf die Lehre über die heiligste Dreifaltigkeit übertragen. Es gab Versuche, sie ausgehend von der Vernunft zu erschließen. Dieses Anliegen, das Einbeziehen der Vernunft, ist grundsätzlich richtig, aber kann auch zu Fehlformen führen, und zwar immer dann, wenn die göttliche Botschaft den menschlichen Kriterien unterworfen wird. In Wahrheit verhält es sich nämlich umgekehrt. Der Mensch richtet sich nach dem Göttlichen, denn die Offenbarung geht dem Menschen und dem Glauben voran, so Sonst wäre es ein von Menschen gemachter Glaube, der im Innermenschlichen gefangen wäre. Nach dem Gesagten lässt sich ein kurzer Blick auf die Geschichte lenken, wo teilweise sehr heftig, um ein richtiges Verstehen der Dreifaltigkeit gerungen wurde. In diesen Diskussionen ging es keineswegs um bloß theologische Spitzfindigkeiten, sondern, und deswegen auch die Heftigkeit dieser Auseinandersetzung, um Glaubensaussagen, die im Letzten für das Heil notwendig sind und damit für jeden Menschen von größter Bedeutung. Zugleich spiegelt sich in diesen Diskussionen die beschriebene Schwierigkeit wider, zu viel Vernunft oder zu wenig Vernunft und das richtige Mittelmaß zwischen beiden zu finden. Zur Klärung von Schwierigkeiten im Bereich der Lehre und des Glaubens wurden gewöhnlich Synoden einberufen, die, wenn sie für die gesamte Kirche relevant waren, als Konzilien bezeichnet wurden. In ihnen wurde nicht eine neue Lehre erfunden. Das kann es in der katholischen Kirche nicht geben. Wohl aber wurde die Wahrheit der Lehre dargelegt, geschützt und, wenn nötig, durch dogmatische Definitionen festgelegt. Ein Unterschied dazu stellte das Zweite Vatikanische Konzil dar, auf dem es nicht erstrangig um dogmatische Definitionen ging, sondern es war ein Pastoralkonzil. Aber darauf brauchen wir in diesem Kontext nicht weiter einzugehen. Die Problematik, die im 4. Jahrhundert nach Christus aufkam, als die Kirche gerade in Frieden war, in äußerem Frieden, und die Zeit der großen Christenverfolgungen im Römischen Reich zu Ende war, diese Problematik ist mit dem Presbyter, mit dem Priester Arius verbunden und der nach ihm benannten Irrlehre, dem Arianismus. Auch wenn es viele andere Debatten und Diskussionen um das richtige Verständnis der Dreifaltigkeit gab, kann stellvertretend diese wohl weitreichendste Infragestellung des Glaubens an den dreieinen Gott in diesem Kontext Erwähnung finden, zumal sie auch für unsere Zeit von Aktualität ist. Arius ließ sich in seinen Überlegungen vor allem von einer menschlichen Logik leiten, die wiederum von einer theologischen Schule, der Schule von Antiochien, beeinflusst war. Er ging von der Auffassung aus, dass es zwischen den drei göttlichen Personen eine Wesensähnlichkeit gibt. Und hier muss man genau aufpassen, also eine Wesensähnlichkeit. Also der Sohn war nur Gott ähnlich. Demnach sei der Sohn dem Vater untergeordnet, also nicht auf einer Stufe mit dem Vater, und konsequent würde das bedeuten, dass er im Letzten nicht Gott war. Diese Auffassung entsprach einer, wie man sagen könnte, menschlichen Logik, aber nicht der Schrift und Tradition, wie wir eben vorher schon gesehen haben. Heute scheint diese Strömung unterschwellig wieder sehr präsent zu sein. Sie zeigt sich darin, dass die Menschheit Jesu einseitig überbetont wird, während seine Gottheit in den Hintergrund tritt. Dies wirkt sich in der Folge auf alle Bereiche des Glaubenslebens aus. So zum Beispiel steht in der Heiligen Messe nicht mehr Gott im Mittelpunkt, wo diese Theorie, diese Lehre Aufnahme findet, dem Anbetung und Lobpreis zusammen mit den Engeln und Heiligen dargebracht wird, sondern einfach der Bruder Jesus, der uns als karitativer Sozialarbeiter oder Ähnliches entgegentritt. Formulierungen wie der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dem Vater lebt und herrscht in alle Ewigkeit, wirken dann störend und werden nach Belieben weggelassen. So ist diese Strömung auch heute noch präsent, wenn auch unter anderen Voraussetzungen. Im 4. Jahrhundert fand die von Arius vertretene Position weite Verbreitung, auch von Seiten der Politik, die sich da in diese Debatten eingemischt hatte, und sie schien doch eher einer menschlichen Logik zu entsprechen und doch plausibler zu sein als das Geheimnis des Glaubens. Und so versammelten sich die Bischöfe der katholischen Kirche zum Konzil von Nicea im Jahr 325, um eine Klärung herbeizuführen. Die Kirchengeschichte zeigt, dass es sich im Hinblick auf die Lehre der Kirche verheerend auswirkt, wenn Zweifel und Unklarheiten nicht geklärt werden. Sie stellen nämlich eine Zerreißprobe für die Kirche dar. Und je länger diese andauern, umso größer werden die freigesetzten Fliehkräfte. Nun aber zurück zur Debatte um Arius und das Konzil von Nizäa. Schon die Apostel bekannten Jesus als das Wort, das bei Gott war und Gott ist, also als das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, also das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und auch, so heißt es im Hebräerbrief, als der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Dieses Bekenntnis wurde von der apostolischen Überlieferung bewahrt, sodass die Kirche im Jahr 325 auf dem ersten ökumenischen Konzil in Nizäa bekannte, dass der Sohn eines Wesens, auf Griechisch homoousios oder auf Lateinisch consubstantialis, mit dem Vater ist. Also der Sohn ist eines Wesens mit dem Vater. Nicht nur ihm ähnlich, sondern ist eines Wesens mit dem Vater. Das heißt, er ist mit ihm ein einziger Gott. Jesus ist Gott, also nicht ähnlich, sondern er ist wesensgleich mit Gott. Und so wird dann auch mit Recht bekannt, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Das wurde dann auf dem zweiten ökumenischen Konzil von 381 in Konstantinopel entsprechend definiert und hat Eingang gefunden in das Credo, das Glaubensbekenntnis, das wir heute noch beten, wo wir bekennen, dass Gottes eingeborener Sohn aus dem Vater geboren ist vor aller Zeit, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Nun, diese Schwierigkeiten waren durch die lehramtlichen Definitionen nicht gleich beigelegt, sondern dauerten noch Jahrhunderte an, denn die Irrlehre des Arius hatte sich inzwischen in vielen Teilen durchgesetzt und großen Schaden angerichtet. Teilweise war die Mehrheit der Bischöfe dieser Irrlehre verfallen. Aber nach und nach, gerade auch durch den Einsatz vieler Heiliger, hat sich dann die Wahrheit durchgesetzt, die in diesen wegweisenden Konzilien definiert worden war.
Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Dr. Ralf Weimann aus Rom. Wir sprechen über das Geheimnis der Dreifaltigkeit Gottes, haben jetzt einen kurzen Blick, einen beispielhaften Blick in die alte Kirche geworfen und sind hier an einem neuralgischen Punkt gelandet. Dr. Weimann, wieso ist das eigentlich für meinen Glauben jetzt so wesentlich? Also ob wir jetzt sagen, naja gut, der Sohn ist wesensähnlich oder wesensgleich, so what? Das hat jetzt mit meinem Glauben nicht wirklich etwas zu tun. Doch, sagt Mutterkirche erst recht, es hat sehr wohl etwas mit deinem Glauben zu tun. Deswegen ist es uns auch so wichtig gewesen und ist es bis heute, diesen Glauben auch in der Lehre zu bekräftigen und zu verteidigen. Warum? Warum ist es für Christen so wesentlich, an einen einzigen Gott in drei real verschiedenen Personen zu glauben?
Nun, zum einen ist dieser Glaube an die drei göttlichen Personen als ein Gott wesentlich, weil Gott sich auf diese Weise offenbart hat. Das heißt, wenn wir dem biblischen Gott glauben wollen, wenn wir an Gott, so wie er sich in Jesus Christus gezeigt und offenbart hat, glauben wollen, dann gehört dazu sozusagen das ganze Paket, also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das Ganze verbindet sich wiederum mit den Werken Gottes. Mit den Werken Gottes, die sich uns offenbaren durch den Sohn, Vater und Heiligen Geist. Und hier ist es wichtig, dass wir die Beziehung der Personen verstehen. Die Person äußert sich in ihrem Tun, so zum Beispiel Jesus Christus, der als wahrer Gott Mensch geworden ist, wahrer Mensch wurde und der durch sein Tun entsprechend, durch sein Handeln von diesem Geheimnis der Dreifaltigkeit Zeugnis ablegt. Also die Person äußert sich in ihrem Tun. Und je besser wir eine Person kennen, desto besser verstehen wir ihr Handeln. Gottes Handeln offenbart die göttlichen Personen. Auf diesem Hintergrund ist die Aussage Jesu auch zu verstehen, die im Johannesevangelium überliefert ist: Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaubt wenigstens aufgrund der Werke. Gott handelt als einer, aber in drei Personen. Und dies zeigt sich halt in der Offenbarung. Und die Offenbarung ist der Dreh- und Angelpunkt für unseren Glauben. Sie ist der Maßstab, nach dem sich die Christen zu richten haben. Und von daher kommt dem Glauben an den drei einen Gott eine wesentliche Bedeutung zu. Dies lässt sich anschaulich am Beispiel der Taufe zeigen. Die Christen werden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Vorher antworten sie auf die dreifache Frage, ob sie an den Vater, an den Sohn und an den Heiligen Geist glauben mit "Ich glaube". Also der Inbegriff des Glaubens aller Christen ist daher die Dreifaltigkeit. Und von daher ist der Glaube an den dreifaltigen Gott für uns Christen wesentlich.
Und könnte man jetzt aus diesem Glauben, aus dem, was die Kirche dazu ja herausgebetet und in der Theologie auch herausgearbeitet hat, kann man da so etwas wie Eigenschaften ableiten, die sich mit den drei göttlichen Personen verbinden? Kann man so Eigenschaften beschreiben?
Man kann sie beschreiben, aber es sind immer Beschreibungen, die hinter der Wirklichkeit etwas zurückbleiben. Ich möchte es aber dennoch versuchen zu tun in diesem Kontext. Die Eigenschaften der göttlichen Personen verdeutlichen, warum das Bekenntnis des dreifaltigen Gottes für die Kirche von so grundlegender Bedeutung ist. Und diese Eigenschaften, das hatten Sie ganz zu Beginn unseres Gespräches erwähnt, finden sich sowohl in der Heiligen Schrift wie auch und vor allem im Credo, im Glaubensbekenntnis wieder. Und da kann es hilfreich sein, ausgehend vom Glaubensbekenntnis, das für die ganze Kirche bindend ist, diese Eigenschaften zu erschließen, um so besser zu verstehen, worum es hier geht. Der einzelne Christ bekennt im Credo also seinen Glauben, der immer ein Glaube der Kirche ist. Es heißt daher, ich glaube. Credo, ich glaube. Aber dieses Ich ist eingebunden in das größere Wir der Kirche. Das Credo, wie es auch auf Latein heißt, beginnt mit dem Bekenntnis. Und dies ist interessant festzustellen, denn wir beten es oft so routinemäßig. Aber das Credo beginnt mit dem Bekenntnis an den einen Gott und erwähnt im Anschluss daran sogleich die drei göttlichen Personen. Beginnt mit Gott Vater, dann Gott Sohn und dann Gott Heiligen Geist. Und dort heißt es, ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Damit sind wesentliche Eigenschaften von Gott Vater ausgesagt, die sich auf die Heilige Schrift stützen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass jedes christliche Gebet immer sich an den Vater richtet. Denn so heißt es schon im Epheserbrief, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Deswegen auch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Vater, so wird hier beschrieben im Glaubensbekenntnis, trägt das Leben in sich. Mehr noch, er ist das Leben. Und der Sohn lebt durch den Vater und alles, was ist, ist vom Vater geschaffen. Alles. Die Liebe des Vaters zeigt sich in der Liebe zum Sohn. Denn so heißt es im Johannesevangelium, der Vater liebt den Sohn. Und diese Liebe, die für den Vater wesentlich ist, ist das Motiv für die Schöpfungstätigkeit, die dem Willen Gottvaters entspricht. Der erste Johannesbrief drückt dies treffend aus, wo es heißt, dass der Vater seinen Sohn als Erlöser der Welt gesandt hat. Nun, die Verbindung zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist kommt besonders deutlich im Heilsgeschehen zum Ausdruck. So überliefert der Evangelist Lukas die letzten Worte des Herrn vor seinem bitteren Tod am Kreuz. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und nach diesen Worten hauchte er den Geist aus. Der allmächtige Vater trägt alles in seinen Händen. Das ist übrigens eine sehr, sehr tröstliche Erkenntnis, gerade auch für unsere Zeit. Gott Vater trägt alles in seinen Händen. Und daher ist Jesu Beten immer an den Vater gerichtet, so auch das kirchliche Gebet. Es wendet sich immer zunächst an den Vater, deswegen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Herrengebet hat Jesus uns gelehrt, Gott unseren Vater zu nennen, der uns so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn hingibt, damit wir den Zugang zum ewigen Leben erhalten. Vater bezieht sich hier vor allem auf zwei Aspekte. Zum einen ist Gott der Ursprung von allem und ihm kommt die größte und höchste Autorität zu. Und zum anderen ist er die Güte und liebende Besorgtheit selbst. Denn er kümmert sich um seine Kinder, die sind ihm nicht gleichgültig. In unserer heutigen Gesellschaft, anders als in vorherigen Generationen, ist es da vielleicht auch wichtig zu betonen, dass Gott über den Unterschied der Geschlechter von Mann und Frau erhaben ist. Er ist weder Mann noch Frau, sondern er ist Gott, Geist. Zugleich verkörpert er aber auf vollkommene Weise das, was einen guten Vater ausmacht, warum ihm mit Recht dieser Titel zukommt, Vater. Daher lässt sich sagen, dass niemand Vater so ist wie Gott. Der Vater wurde nun durch den Sohn bekannt gemacht, denn der Schöpfer von Ewigkeit her wird zum einen durch die Werke der Schöpfung, vor allem aber dann durch den Sohn bekannt, der gleichsam die Distanz zwischen Gott und dem Menschen überwindet. Und so heißt es im Matthäusevangelium, niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Vieles andere ließe sich jetzt noch über den Vater sagen, aber Sie haben ja über die Eigenschaften der drei göttlichen Personen gefragt. Und da wollen wir einen kurzen Blick auf den Sohn werfen. Der Sohn ist derjenige, der das Wirken Gottes durch sein Kommen sichtbar gemacht hat. Gott wirkt von Anfang an, aber durch den Sohn wird sein Kommen, das Kommen Gottes, das Eingreifen Gottes sichtbar. Und so bekennen wir dann auch im Glaubensbekenntnis: Ich glaube an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen und so weiter. All dies ließe sich kommentieren und auch auslegen, aber versuchen wir uns auf jene Aspekte zu beschränken, die den Sohn in seinem Verhältnis zum Vater charakterisieren. Im Prolog, also im Anfang des Johannesevangeliums, heißt es: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. In dieser Aussage wird die Gottheit Jesu Christi unterstrichen. Das Geheimnis des Sohnes wird offenbart. Auch deswegen wurde dieses Evangelium bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil als sogenanntes Schlussevangelium nach jeder heiligen Messe verkündet, weil es diesen so wichtigen Aspekt präzise zum Ausdruck bringt. Jesus Christus ist aus dem Vater geboren, und jetzt kommt die Aussage dazu, die ganz von großer Wichtigkeit ist, vor aller Zeit, und damit ist er Licht vom Licht, Gott von Gott. Hiermit ist die Präexistenz des Sohnes gemeint. Jesus Christus hat keinen Anfang und kein Ende. Er existierte vor seiner Menschwerdung, er existierte von Anbeginn der Zeit. Er selber ist Alpha und Omega. Jesus redet den Vater im Gebet liebevoll an, indem er ihn Vater nennt. Dem Willen des Vaters ist er gehorsam, um der Welt das Heil zu bringen. Und so heißt es dann auch, und das Wort ist Fleisch geworden, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Dieser wichtige Aspekt, der nichts von seiner Gottheit nimmt, aber die zwei Naturen, wahrer Mensch und wahrer Gott, zum Ausdruck bringt, findet sich ebenfalls im Johannesevangelium. Der Heilsplan Gottes ist eine Gnade, die uns vor ewigen Zeiten geschenkt wurde, so hat es Paulus dann ausgedrückt. Sie entfaltet sich im Schöpfungswerk, aber kommt erst in der Heilsgeschichte voll zum Greifen. Im Glaubensbekenntnis wird schließlich noch der Heilige Geist bekannt. Und so bekennen wir: Ich glaube an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Im weiteren Text findet noch die Kirche Erwähnung, die aber in diesem Kontext nicht weiter berücksichtigt werden braucht. Der Heilige Geist macht lebendig. Er ist die Kraft Gottes. Er ist die ausfließende Liebe dieses dreifaltigen Gottes, die den Menschen belebt. Wer den Heiligen Geist abweist, der stirbt. In diesem Kontext ist die Aussage zu verstehen, dass jede Sünde vergeben wird. Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt. Der Heilige Geist ist nicht geschaffen, sondern Gott von Anfang an. Er geht aus dem Vater und dem Sohn hervor. Seine Eigenschaft ist es, lebendig zu machen. Er ist der ewige Ursprung. Er ist nicht ohne Zusammenhang mit dem Sohn und dem Vater zu denken. Der Heilige Geist ist also die dritte Person in der Dreifaltigkeit, ist ein und derselbe Gott, mit dem Vater und dem Sohn. Im Glaubensbekenntnis der Kirche bekennen wir daher, er wird mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und verherrlicht. Der heilige Josef von Cupertino war ein einfacher Kapuziner mit vielen mystischen Gaben. Und von ihm wird berichtet, dass er auf dem Weg nach Neapel war und dort einen Bischof traf, der verzweifelt versuchte, das Geheimnis der Dreifaltigkeit zu verstehen. Und er traf nun diesen einfachen, schlichten Bruder und bat ihm doch zu erklären, ob er nicht wüsste, wie man die heilige Dreifaltigkeit verstehen könnte. Der Bruder stand von seinem Nachtlager auf, nahm eine Decke, die er bei sich hatte, und faltete sie in drei Lagen. Und dann sagte er: Exzellenz, ganz einfach, hier haben Sie ein Bild der Dreifaltigkeit, ein Gott in drei Personen. Und alle drei Personen sind Ausschluss der Liebe Gottes, die größte Eigenschaft Gottes ist. Die Einfachheit des Glaubens überraschte den Bischof, dem diese Lektion immer in Erinnerung blieb und die das Gesagte gut zusammenfasst.
Wir sind verbunden mit Dr. Ralf Weimann in Rom und sprechen über die Dreifaltigkeit. Dr. Weimann, jetzt haben wir sehr intensiv über dieses Thema, über diese Eigenschaften, über die Wesenheit Gottes und die Eigenschaften der Personen gesprochen und unterhalten uns ja hier als katholische Christen im Jahr 2017 ja auch mit dem Hintergrund 100 Jahre Fatima, die Marienerscheinungen, die Erscheinungen der Mutter Gottes in Portugal. Und man stellt sich dann schon die Frage, wenn man so intensiv über Gott, den Dreifaltigen, spricht, hat das denn diese Botschaft von Fatima tatsächlich auch was mit der Lehre von der Dreifaltigkeit zu tun, oder ist das jetzt wieder eine andere Schublade, nämlich Gottes Mutter Maria?
Nun, zunächst einmal gilt es zu sagen, dass Fatima von großer Aktualität ist. So hat es Papst Benedikt auf seiner Reise zum Marienheiligtum im Mai 2010 ausgedrückt. Und in der Tat steht dieses Geheimnis mit vielfältigen Krankenheilungen, dem Sonnenwunder und Visionen im Zeichen der heiligsten Dreifaltigkeit. Der Engel von Portugal, der die Erscheinung der Gottesmutter vorbereitete, lehrte die drei Kinder, Francisco, Jacinta und Lucia, das folgende Gebet, das eigentlich den Kern der Erscheinungen zum Ausdruck bringt und auch das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit auf sehr schöne Weise darstellt. Dabei kniete der Engel nieder und bat die Kinder, es ihm gleich zu tun. Und dann lehrte er sie folgendes Gebet. Er sagte: Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in tiefster Ehrfurcht bete ich dich an und opfere dir auf den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi, gegenwärtig in allen Tabernakeln der Erde, zur Wiedergutmachung für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die er selbst beleidigt wird, durch die unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und des unbefleckten Herzens Mariens, bitte ich dich um die Bekehrung der armen Sünder. Und das ist vielleicht schön abschließend zu sagen, dass Maria im tiefsten der heiligsten Dreifaltigkeit geborgen war und ist, denn sie ist die Tochter des Vaters, die Mutter des Sohnes und die Braut des Heiligen Geistes. Sie lebt also auf tiefste Weise dieses Geheimnis und zeigt uns, worauf es wirklich ankommt.
Die Lehre von der heiligsten Dreifaltigkeit, der eine Gott in drei Personen, das war heute unser Thema in dieser Sendung. Wir waren verbunden mit Dr. Ralf Weimann aus Rom, dem Theologen, der auch an verschiedenen Universitäten und Hochschulen in Rom lehrt. Danke, Dr. Weimann. Wir lassen Sie natürlich nicht gehen, ohne Sie nicht um Ihren priesterlichen Segen gebeten zu haben.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne Sie und alle, die über Radio mit uns verbunden sind, der Allmächtige und der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke, Ralf Weimann. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.